Viele Christen kennen den inneren Zwiespalt, auf der einen Seite der Wunsch, Gott zu gefallen, auf der anderen Seite eigene Reaktionen, die so gar nicht zu Jesus passen wollen. Man versucht, sich mehr anzustrengen, Regeln zu befolgen oder fromme Methoden umzusetzen und erlebt doch immer wieder die gleiche Ohnmacht. Die Briefe des Paulus zeichnen jedoch ein anderes Bild. Das christliche Leben ist nicht vor allem eine Frage unserer Disziplin, sondern eine Frage dessen, aus welcher inneren Quelle wir leben. Zwischen Fleisch und Geist verläuft eine unsichtbare Grenze und genau hier entscheidet sich, ob unser Alltag von toten Werken oder von lebendigem Fruchtwuchs geprägt ist. Der Geist in unserem Geist, Grundlage des christlichen Lebens. Wenn Paulus schreibt, ich sage aber, wandelt durch den Geist, und ihr werdet die Begierde des Fleisches auf keinen Fall erfüllen, öffnet er einen Blick in das innere Zentrum des christlichen Lebens. Christsein beginnt nicht mit einer neuen Verhaltensordnung, sondern mit einer neuen Wohnstadt Gottes. Der Heilige Geist ist in unseren wiedergeborenen Geist eingezogen. Wer an Christus glaubt, hat den Geist aus dem Hören des Glaubens empfangen. Dieser Geist bleibt nicht äußerlich neben uns stehen, er verbindet sich mit unserem menschlichen Geist, so dass ein neues inneres Organ des Lebens entsteht, ein vermischter Geist, in dem der dreieine Gott mit dem innersten Kern des Menschen eins geworden ist. Wenn die Schrift sagt, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm, beschreibt sie genau diesen geheimnisvollen, aber höchst konkreten Zustand. In 5 Stunden und 16 Minuten sagt Paulus, dass wir durch den Geist wandeln sollen. Der christliche Wandel geschieht ganz und gar durch den Geist, nicht durch das Fleisch. Dem Zusammenhang von Kapitel 5 nach muss der Geist in 5 Stunden und 16 Minuten der Heilige Geist sein, der in unserem wiedergeborenen Geist wohnt und sich mit ihm vermischt. Durch den Geist zu wandeln bedeutet, dass unser Wandel durch den Heiligen Geist in unserem Geist geregelt wird. Im Licht dieser Wirklichkeit erhält der Gegensatz zwischen Geist und Fleisch eine tiefere Schärfe. Fleisch ist nicht nur grobe Sünde und moralische Verwahrlosung, sondern jede Form religiöser Selbstständigkeit, in der der Mensch aus eigener Kraft versucht, Gott zu beeindrucken oder seinen Forderungen zu genügen. Paulus fragt die Galater, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Selbst der ernsthafte Versuch, das Gesetz zu halten, kann, wenn er aus dem alten Menschen geschieht, zum Feldzug des Fleisches werden. Dem stellt Gott sein eigenes Handeln gegenüber, im Geist bringt er das ganze Werk Christi in uns zur Anwendung, Erlösung, Wiedergeburt, beständige Versorgung mit Gnade. Schritt für Schritt lernen wir, nicht mehr aus unserer natürlichen Energie zu leben, sondern unsere Gedanken, Entscheidungen und spontanen Reaktionen in diesen inneren Wohnraum zurückzubringen, in dem Gott selbst gegenwärtig ist. Wenn unser Leben vom Geist in unserem Geist geregelt wird, verliert das Gesetz seinen Charakter als Druckmittel. Paulus sagt, wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Unter Gesetz stehen heißt, ständig unter dem Maßstab zu leben und doch nie gewiss zu sein, genügt zu haben. Unter der Leitung des Geistes zu stehen heißt, unter dem Einfluss eines persongewordenen Lebens zu sein, das uns von innen her führt, überführt, tröstet und stärkt. Der Heilige Geist in unserem Geist ist nicht ein abstraktes Prinzip, sondern der gegenwärtige Christus, der in jeder Situation neu sagen kann, was jetzt Ausdruck seiner Gesinnung, seiner Sanftmut, seiner Wahrheit ist. Was nach außen als gehorsamer Wandel erscheint, hat seinen Ursprung dann nicht in angespannten Vorsätzen, sondern im stillen Einfließen dieses Lebens. Aus dieser Sicht verändert sich auch der Blick auf Heiligung und Wachstum. Heiligung ist nicht die allmähliche Veredelung des alten Menschen, sondern das allmähliche Durchdringen unseres Wesens mit dem Leben des in uns wohnenden Christus. Die Initiative liegt bei Gott, doch er bindet sich an unser Einverständnis, an unser stilles Ja zu seinem inneren Reden. So wird der Alltag, Begegnungen, Konflikte, Müdigkeit, Freude, zum Ort, an dem sich zeigt, woraus wir leben. Wer im Geist bleibt, wird nicht plötzlich vollkommen, aber über die Jahre tritt etwas Neues hervor, mehr Sanftmut in Situationen, in denen früher Härte regierte, mehr Geduld, wo früher Ungeduld war, mehr innere Freiheit gegenüber dem Urteil anderer. In solchem Wandel wird die Herrlichkeit Christi nicht als fremde Forderung, sondern als vertraute Gegenwart erfahrbar. Ich sage aber, wandelt durch den Geist, und ihr werdet die Begierde des Fleisches auf keinen Fall erfüllen. Nur dies möchte ich von euch erfahren, habt ihr den Geist aus den Werken des Gesetzes empfangen oder aus dem Hören des Glaubens? Im Licht dieses vermischten Geistes wird jeder Tag zu einem stillen Ruf, die vertrauten Wege des Selbstvertrauens zu verlassen und den inneren Raum neu zu betreten, in dem Gott bereits auf uns wartet. Dort, in der unsichtbaren Tiefe unseres Geistes, formt er den Charakter Christi, oft unscheinbar, manchmal gegen unser spontanes Empfinden, aber immer mit dem Ziel, dass seine Gegenwart durch unser gewöhnliches Leben hindurch scheint. Wer lernt, diese unsichtbare Grundlage ernst zu nehmen, wird entdecken, dass die Last, sich religiös behaupten zu müssen, von den Schultern fällt und an ihre Stelle eine stille, tragende Gewissheit tritt, der mich ruft, wohnt in mir, und er ist stärker als mein Fleisch. Kampf und Kontrast, Werke des Fleisches und Frucht des Geistes. Wer den Geist empfangen hat, erlebt bald, dass innerlich nicht einfach Ruhe einkehrt, sondern ein bisher unbekannter Kampf spürbar wird. Paulus benennt diesen Konflikt ohne Beschönigung, denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, denn diese liegen miteinander im Streit, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. In jedem Gläubigen begegnen sich zwei Wirklichkeiten, der alte Mensch mit seinen eingefleischten Mustern und das neue Leben aus Gott, das andere Regungen, andere Wünsche, andere Ziele hervorbringt. Das eine zieht nach unten, das andere nach oben, das eine klammert sich an sich selbst, das andere öffnet sich für den Willen Gottes. Der Schmerz dieses inneren Gegensatzes ist kein Zeichen dafür, dass Gottes Werk misslungen wäre, sondern ein Hinweis darauf, dass der Geist tatsächlich lebendig in uns wirkt. In 5 Stunden und 17 Minuten sagt Paulus, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese widerstreben einander, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Dieser Vers macht deutlich, dass zwischen dem Fleisch und dem Geist Krieg herrscht. Fleisch und Geist stehen einander entgegen. Das Fleisch begehrt gegen den Geist um seines eigenen Verlangens willen, und der Geist kämpft gegen das Fleisch um Gottes Willen. Um die Tiefe dieses Konflikts deutlich zu machen, spricht Paulus von den Werken des Fleisches und nennt eine lange Reihe. Sie beginnt mit sexueller Unzucht und Unreinheit, führt über Götzendienst und Zauberei und reicht bis zu Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüchen, Spaltungen und Neid. Diese Aufzählung durchschneidet unsere spontanen Kategorien, einerseits die offensichtlichen Ausbrüche, andererseits die versteckten Herzenshaltungen, die Gesellschaft und auch religiöse Kreise leicht übersehen. So wird deutlich, dass das Fleisch nicht nur im Körper, sondern auch im Denken, Fühlen und Wollen verankert ist. Wenn Paulus schließlich warnt, dass Menschen, die solche Dinge praktizieren, das Königreich Gottes nicht erben werden, macht er nicht einem schwankenden Gläubigen Angst, sondern entlarvt, wie unvereinbar die Logik des Fleisches mit der Wirklichkeit des Königtums Gottes ist. Demgegenüber stellt das Neue Testament nicht einen neuen Katalog von Leistungen, sondern ein anderes Bild, die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Werke des Fleisches sind das, was der Mensch aus sich selbst hervorbringt, wenn er von Gott gelöst lebt. Frucht des Geistes ist das, was Gott in einem Menschen hervorbringt, der im Geist bleibt. Der Singular Frucht macht deutlich, dass es nicht um 8 voneinander losgelöste Tugenden geht, die man einzeln trainieren könnte, sondern um das eine Leben Christi, das sich in vielen Facetten zeigen kann. Liebe ohne Freude, Sanftmut ohne Wahrheit, Selbstbeherrschung ohne Güte, all das kann auch aus natürlicher Disziplin oder Charakterbildung erwachsen. Frucht des Geistes trägt jedoch den Geschmack des Geistes in sich, sie ist Ausdruck des Wesens Gottes, das in einem Menschen Gestalt annimmt. Darum heißt es am Ende dieser Aufzählung, gegen diese ist das Gesetz nicht. Das Gesetz kann nur verurteilen, was der Heiligkeit Gottes widerspricht, wo aber Gott selbst sein Leben in einem Menschen auslebt, findet das Gesetz nichts, woran es Anstoß nehmen könnte. Im Hintergrund steht die Zusage, denn das Königreich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Der Kampf zwischen Fleisch und Geist entscheidet sich also nicht darin, wer moralisch sauberer erscheint, sondern darin, welches Leben in uns den Raum gewinnt. Wenn der Geist durch das Kreuz Christi das Fleisch bei seinen Wurzeln trifft, ist das nie nur Verzicht, sondern immer auch Öffnung für eine tiefere Freude, einen stabileren Frieden, eine weitende Liebe. So wird der innere Konflikt, so schmerzhaft er ist, zum Geburtsort echter Veränderung. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, denn diese liegen miteinander im Streit, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Und die Werke des Fleisches sind offenbar, die da sind, Unzucht, Unreinheit, Lüsternheit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Parteiungen, Spaltungen, Sekten, Neidgedanken, Trinkgelage, Festgelage und dergleichen, von denen ich euch im Voraus sage. So wie ich es zuvor gesagt habe, dass die, die solche Dinge praktizieren, das Königreich Gottes nicht erben werden. Wer den Kontrast zwischen den Werten des Fleisches und der Frucht des Geistes ernst nimmt, wird nüchterner über sich selbst denken und zugleich erwartungsvoller gegenüber Gottes wirken. Der Kampf verliert seinen lähmenden Schrecken, wenn wir ihn als Ort der Begegnung mit Christus sehen, der im Geist gegen das Fleisch steht und uns dabei nicht verlässt. So kann aus mancher beschämenden Erfahrung eine stille Schule der Gnade werden, in der wir lernen, uns weniger auf unsere Anstrengung und mehr auf die innere Wirkkraft des Geistes zu verlassen, und plötzlich, oft unbemerkt, beginnt die Frucht des Geistes in unserem Leben zu reifen. Im Geist bleiben, wachen, beten und der tägliche Wandel. Viele kennen die Erfahrung, morgens mit einem aufrichtigen Gebet zu beginnen und schon wenig später in Situationen zu geraten, in denen der Ton, die Gedanken, die inneren Haltungen wenig an den Geist Christi erinnern. Es braucht oft nur ein hartes Wort, eine unerwartete Enttäuschung, einen Moment der Überforderung, und der Fokus verlagert sich, weg von der stillen Gemeinschaft mit dem Herrn, hin zu Selbstrechtfertigung, Ärger oder Resignation. Jesus hat diese Spannung nicht verschwiegen. Zu seinen Jüngern sagt er im Garten Gethsemane: Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Willig ist der Geist, wir spüren den inneren Wunsch, Gott zu gefallen. Schwach ist das Fleisch, wir erleben, wie brüchig unsere Entschlüsse sind, wenn Druck entsteht. Oft möchten wir im Lauf eines Tages gewissermaßen Urlaub von unserem Geist nehmen. Im Verlauf des Tages verlassen wir unseren Geist vielleicht viele Male und leben im Fleisch. Wir gelangen nicht ein für allemal in den Geist. Im Gegenteil, wir müssen uns beständig darin üben, im Geist zu sein, um durch den Geist zu wandeln. Das Wort Jesu verbindet zwei Haltungen, die für ein Leben im Geist unverzichtbar sind: Wachen und Beten. Wachen bedeutet, innerlich nicht zu schlafen, sondern aufmerksam wahrzunehmen, aus welcher Quelle wir gerade leben. Es ist ein sensibles Hinfühlen, ist in meinem Reden gerade Sanftmut oder Schärfe? Wird meine Entscheidung von Vertrauen oder von Angst getrieben? Solche Wachheit ist nicht nervöser Selbstverdacht, sondern Ausdruck der Wertschätzung für den in uns wohnenden Geist. Beten wiederum heißt, diese Wahrnehmung nicht bei uns selbst zu belassen, sondern sie in ein Gespräch mit Gott zu verwandeln. Oft reicht ein leiser innerer Ruf, ein Herr, erbarme dich, ein Du kennst mein Herz, ein Führe mich jetzt. So wird der Alltag nicht in fromme und profane Zonen aufgeteilt, sondern durchzogen von kurzen Bewegungen des Herzens hin zu Gott. Die neutestamentlichen Briefe beschreiben diesen Lebensstil als ein Beten allezeit im Geist und ein Ausharren im Gebet mit Wachsamkeit. Im Kern geht es darum, immer wieder in den vermischten Geist zurückzukehren, statt im Fleisch zu verharren. Das geschieht nicht durch spektakuläre geistliche Durchbrüche, sondern in vielen unscheinbaren Wendungen, wenn ein verletzender Gedanke nicht zu einem verletzenden Satz wird, weil wir ihn im Geist vor Gott halten, wenn eine Versuchung an Kraft verliert. Weil wir bewusst die Gegenwart Christi in uns ernst nehmen, wenn eine schwierige Begegnung zu einer Gelegenheit wird, aus dem Geist heraus zu antworten und nicht aus alten Mustern. So wird der gewöhnliche Alltag, Gespräche, Arbeit, Ermüdung, Freude, zu einem stillen Ort, an dem das Leben des Geistes Gestalt gewinnt. Im Hintergrund steht eine Zusage, die den Blick weitet: Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Christus, der in uns lebt, ist nicht Geisel unserer wechselnden Befindlichkeiten, sondern der Stärkere in jedem Kampf zwischen Geist und Fleisch. Wenn wir im Geist bleiben, geben wir nicht uns selbst den Vorrang, sondern seiner Gegenwart. Versagen, Rückschläge, alte Reaktionsweisen verlieren ihren endgültigen Charakter, sie werden zu Punkten, an denen wir neu lernen dürfen, in den Geist zurückzukehren, statt uns im Fleisch zu verfestigen. Und über die Zeit hinweg wird die Spur dieses Lernens sichtbar, nicht als glänzende Erfolgsbilanz, sondern als wachsendes Maß an Ruhe in der Unruhe, an Milde in der Spannung, an Treue in den kleinen Dingen. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott liebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr liebe ich, sondern Christus lebt in mir, was ich aber jetzt im Fleisch liebe, liebe ich im Glauben, dem an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wo das Wort Jesu, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, ernst genommen wird, entsteht ein realistischer und zugleich hoffnungsvoller Blick auf den eigenen Alltag. Schwäche verliert den Stachel der Verurteilung, weil sie im Licht eines starken, inwohnenden Christus gesehen wird, und die Bereitschaft des Geistes wird nicht durch Perfektion bewiesen, sondern durch das immer neue Zurückkehren in die Gemeinschaft mit Gott. So kann selbst ein Tag voller Brüche und Unruhe am Ende zu einem Tag werden, an dem der Geist doch die tiefere Spur gezogen hat, leise, aber wirksam, und mit der Verheißung, dass Gottes Werk in uns nicht an der Schwachheit unseres Fleisches scheitern wird. Herr Jesus Christus, danke, dass du nicht nur für uns gestorben bist, sondern als lebensspendender Geist in uns wohnst und unseren innersten Geist mit deinem Geist verbunden hast. Du kennst unseren inneren Kampf, unsere Schwachheit und alles, was uns immer wieder in das Fleisch zurückziehen will. Wir bekennen dir, dass unsere natürliche Kraft und unsere eigenen Tugenden dich nicht darstellen können, und wir ehren dich dafür, dass in dir alles ist, was wir für ein gottgefälliges Leben brauchen. Stärke in uns das Bewusstsein deiner Gegenwart und lehre uns, in den kleinen und großen Momenten des Alltags im Geist zu bleiben. Lass die Frucht deines Geistes, deine Liebe, deine Freude, deinen Frieden und all deine schönen Eigenschaften, in uns wachsen, damit dein Charakter unter uns sichtbar wird. Richte unser Herz neu auf die Hoffnung deines Reiches aus und lass uns erfahren, dass du stärker bist als jede Macht des Fleisches. Fülle uns mit deinem Frieden und deiner Freude und bewahre uns in der Gemeinschaft mit dir. Amen.